Und schon wieder ein Montag und nur noch wenige Tage, eine gute Woche, noch 8 Tage, dann ist schon wieder Weihnachten. Auf Weihnachten ist Verlass jedes Jahr am 24. Dezember und auf Sergei Lochthofen ist Verlass jeden Montag um 9:15 blicken wir auf die Ereignisse des Tages zurück. So auch jetzt wieder. Hallo Herr Lochthofen.
Ich grüße unsere Zuhörer natürlich in Erfurt und Weimar und Sie, Herr Hucke, im Besonderen. Sind Sie heute überhaupt aus dem Bett gekommen? Es war ja besonders dunkel heute, 7:30, noch gar nicht hell. Ich habe an die Kinderchen gedacht, früher zu DDR-Zeiten um 7 Uhr musste man in der Schule sitzen. Das war ja, fand ich immer asozial, dass eine ganze Stunde im Dunkeln verbracht wurde. Aber heute ist ja immer noch ziemlich früh.
Das stimmt. Ich bin heute gut aus dem Bett gekommen, um die Frage zu beantworten. Und ich war mit der Straßenbahn schon mit Schulkindern unterwegs und habe gedacht, Gott sei Dank muss ich nicht mehr in die Schule gehen. Das ist ein Privileg, dass man hier zu Radio Frei fahren konnte. Das ist dann doch ein bisschen was anderes.
Man würde das Abitur heute auch nicht so ohne weiteres schaffen, obwohl die Eltern ja immer schimpfen, die Jugend, die Jugend, die Jugend. Aber von der wird schon einiges gefordert heutzutage.
Aber wir können ja mal so ein bisschen in Unterrichtsgedanken bleiben. Wir hätten jetzt quasi das Fach entweder Geschichte oder Sozialkunde, wo auch immer unsere Themen untergebracht sind. Und das erste Thema ist natürlich Boris Johnson, der britische Premier. Man kann ja sagen, jetzt nach der gewonnenen Wahl gezockt, alles riskiert, teilweise bis an die Grenzen der demokratischen Möglichkeiten gegangen und am Ende eben alles gewonnen. Erdrutschartiger Sieg, der Weg für den Brexit scheint frei. Welche Lehren können wir nun daraus wieder ziehen? Dass eben dieser Sieg so fulminant war und welche Lehren heißt das nun für die politischen Gegner auch?
Na, erstmal müssen wir zufrieden feststellen, dass wir ein vernünftiges Wahlsystem haben. Das heißt, in Wirklichkeit hat er ja nicht diesen erdrutschartigen Sieg gehabt. Das ist ja nur mit dem englischen Wahlprinzip sozusagen möglich, dass er diese absolute Mehrheit bekommt hier im Festland auf Europa, wäre das nicht möglich gewesen. Das ist das eine. Es ist ja viel überall geschrieben und gesprochen worden. Das ganze Fernsehen war ja voll von und auch das Internet ist ja voll Brexit-Geschichten. Ich würde nur eine Facette einfach am Rande nehmen wollen. Es gab ja so über viele Jahre die Illusion, man muss den Menschen nur die Wahrheit sagen, man muss den Menschen die Wahrheit nur erklären, dann wirst du schon gewählt. Das ist Unsinn. Die meisten Menschen möchten ihre Vorurteile bestätigt bekommen. Und dann ist es auch möglich, dass ein Lügner, dass ein Abenteurer, dass ein so unsteter Charakter wie Boris Johnson oder Donald Trump und auch in Deutschland entsprechende Leute, die können einem die Taschen voll lügen, trotzdem gewählt werden. Weil die Menschen das ignorieren, sondern ihre Wünsche darauf projizieren. Und da war einfach dieses lange Hin und her hing ihn so zum Halse raus, dass selbst Leute, die sonst nie vielleicht den Johnson gewählt haben, ihn gewählt haben.
Das aber deswegen, ich wollte nur mal fragen, was heißt denn das zum Beispiel für jemand wie Jeremy Corbyn, der nun krachend trotzdem verloren hat, also von der Labour-Partei? Also hat er es richtig gemacht, indem er quasi einen ehrlichen Wahlkampf geführt hat und deswegen jetzt eins auf den Deckel bekommen? Das hieß ja so ein bisschen das in der Theorie. Also wer Gefühle anspricht, Emotionen wie Johnson, der gewinnt und wer die Fakten nennt, verliert.
Also im Kern ist es so, wobei sein Herausforderer von der Labour natürlich noch die Besonderheit hatte, dass er überhaupt gar keine Botschaft hatte. Das heißt, er hat ja am Ende gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich da mache. Ich will es auch nicht öffentlich diskutieren, ob ich für den Brexit bin, gegen Brexit. Das heißt, so eine Haltung, die vielleicht traditionell eher im sozialdemokratischen Bereich angesiedelt ist, einerseits und andererseits, die ist heute einfach nicht mehr vermittelbar. Das heißt, es gibt da keinen Grund für viele Leute aus Tradition oder als innere Überzeugung, weil sie Sozialdemokraten im Kern sind, diese zu wählen, sondern die Mehrheit der Wähler, um die geht's ja. Es geht ja nicht um die Parteifunktionäre, weder bei den Tories noch bei den anderen. Und es zeigt natürlich auch, wir haben ja das Gleiche eigentlich in Dänemark gehabt, eine sozialdemokratische Kandidatin, die hat alles über Bord geworfen, hat populistisch zugespitzt, hat Zeug versprochen, was unter Umständen nie zu halten ist. Sie ist gewählt worden dafür. Das heißt also, wir haben eine Situation, wo wir damit rechnen müssen, dass die Mehrheit der Wähler vernünftig ist, aber eine radikale, große Minderheit in der Lage ist, solche Situationen zu kippen. Und das betrifft auch Deutschland. Das heißt, wir müssen hier sehr aufpassen und vor allem aus diesen Dingen zumindest die eine oder andere Lehre ziehen. Ob es uns was nützt, weiß ich nicht.
Das frage ich mich wirklich, wenn ich jetzt Politiker oder Politikerin wäre, wenn ich jetzt zuhören würde, was das für mich heißt, dass ich das beides kombiniere, also wenn ich ein, in Anführungszeichen, ehrlicher Politiker bin, dass ich trotzdem immer auch ein Stück weit populistisch sein muss und immer mehr zuspitzen muss, um meine Themen auch richtig an den Mann und an die Frau zu bringen?
Ja, der Zeitgeist geht sehr stark in diese Richtung. Das heißt, vernünftig ist scheinbar ausgereizt. Das haben wir hier mit Angela Merkel gehabt, die immer versucht hat, ein Ereignis von hinten zu denken. Auch Argumente zu finden, warum das besser ist oder das schlechter ist. Auf Argumente zielt das alles nicht ab. Das heißt, wenn wir Amerika sehen, wenn wir in Teilen Europas die Entwicklung sehen, Macron ist ja nichts anderes. Es ist ja jemand, der völlig wie Kai aus der Kiste gekommen ist, ein paar Dinge verkündet hat, das gut rhetorisch umgesetzt hat. Er ist ja auch ein ziemlich taffer Typ. Und schon hat er zumindest die Mehrheit hinter sich geschart von Menschen, auch die normalerweise ihn nicht wählen würden, aber die die Rechten verhindern wollten. Das heißt, es ist eine Zuspitzung, Polemik und zum Teil tatsächlich Illusionen, die da verbreitet werden. Ja, das ist bei uns nicht anders und die Ostdeutschen sind in besonderer Weise, wir sehen die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen, anfällig dafür. Das heißt, dass ihnen irgendjemand was erzählt, was ihnen gefällt, dann folgen sie ihnen und hinterher werden sie sagen, sie sind es nicht gewesen, wie das bei Kohl war, wie das bei Schröder der Fall gewesen ist. Sie wollen es ja dann nicht gewesen sein, die ihn gewählt haben. Das heißt also, das ist leider die Situation und man muss es auch so erklären, sonst entsteht der Eindruck, es sei alles normal. Nein, das ist nicht normal, dass Johnson als überführter Lügner oder Trump als überführter Lügner gewählt werden.
Bin gespannt, ob man da das Rad vielleicht mal wieder zurückdrehen kann, aber ich befürchte eher nein. Die Katze ist einmal aus dem Sack.
Naja, es gibt natürlich, wie gesagt, den Zeitgeist, es gibt immer Stimmung. Irgendwo läuft das so vor die Wand, dass alle sagen, naja, das reicht jetzt erstmal. Aber im Augenblick, angesichts der Bedrängnis, die viele Leute empfinden, sagen Sie, die ganze Klimadiskussion, wir kommen ja jetzt wahrscheinlich auf dem Klimagipfel noch, dass viele einfach sich wegdrehen und sagen, das interessiert mich nicht, das will ich nicht wahrhaben. Und dann eine Partei wählen, auch in Thüringen, die sagt, es gibt keinen Klimawandel. Das ist alles Unsinn. Und wenn überhaupt irgendwas ist, das können wir nicht ändern. Ja? Das heißt also, man wünscht sich so eine kindliche Einstellung und wählt dann diese Leute. Und die suchen natürlich ein Thema nach dem anderen, bis zur armen Wölfin da in Ottruf, die hochgepusht werden, emotional zugespitzt werden und die dazu führen, dass irgendwo jemand in Gera oder in Sondershausen oder irgendwo, der eigentlich mit der Wölfin nichts zu tun hat, sagt, recht haben sie und die wähle ich jetzt. Das heißt also, wir sind teilweise in eine irrationale Situation geraten.
Und nehmen wir mal den Ball von Ihnen auf, nämlich den Klimagipfel in Madrid. Da fangen wir mal positiv an. Es gibt trotzdem schon eine Mehrheit, die an den Klimawandel glaubt und die auch für den Klimaschutz ist und die auch grün denkt. Auf der anderen Seite ist es so, die, die handeln könnten, sind entweder gar nicht dabei bei der Klimakonferenz jetzt in Madrid und die, die da sind, die treffen Entscheidungen, die maximal so Minimalkonsens sind. Also die Enttäuschung ist groß nach dieser Klimakonferenz. Wie haben Sie denn das verfolgt?
Na, es ist erstmal gut, dass wir das überhaupt zur Kenntnis nehmen. Die Klimakonferenz ist gescheitert, die Enttäuschung ist groß, aber sie zeigt ja erst recht, dass es notwendig ist, sich zu treffen und miteinander Druck auszuüben, damit diejenigen, um die es ja auch geht, große Nationen mit großem Ausstoß von CO2, Amerika, China, Indien, Russland, Australien, ein zivilisiertes Land an sich, aber an dieser Stelle sehr extrem unterwegs, dass wir diesen Druck erzeugen. Bei uns gibt's
aber ist da wirklich Druck erzeugt worden? Also die anderen sagen doch eher, die USA, das ist uns egal.
Das heißt also, wir erwarten eigentlich mehr, weil wir wissen, es dreht sich viel schneller die Spirale nach unten und es bewegt sich nicht. Das heißt also, natürlich wird Druck aufgebaut. Es gibt schon die Gegner, die sagen, ach, wir brauchen diese Konferenzen gar nicht, die bringen sowieso nichts. Das heißt also, dann hätten wir ja auch keine Stelle, wo wir sagen könnten, ja, da muss was kommen und wenn nichts kommt, müssen wir Druck erzeugen. Das heißt, die Enttäuschung drückt damit hinein. Also ich glaube schon, dass das auch heilsam ist, zu sagen, ja, es gibt auch Brasilien und die anderen Länder, die sich da querstellen, die müssen unter Druck gesetzt werden. Und es gibt die andere Rückkopplung dazu. Wir haben ja die Diskussion hier in Deutschland, ach, was können wir als Deutschland allein? Natürlich wissen wir, dass Deutschland als große Industrienation natürlich an der Stelle auch ein großer Sünder ist und wir uns bemühen. Und der Umstand, dass wir aus der Atomkraft aussteigen, dass wir die Kohle zurückdrängen und abschaffen wollen als Energielieferant, dass wir eigentlich vorangehen und auch ein Modell entwickeln, was sehr produktiv ist, was wettbewerbsfähig ist, ohne diese klimaschädlichen Elemente. Das ist unsere Funktion. Insofern sage ich, erst recht, der Druck wächst auch bei uns, Gott sei Dank. Und wir können jeden Dummkopf, der da kommt und sagt, nee, wir brauchen nichts tun, wir können weitermachen, wie wir bis jetzt verfahren sind, weil die anderen ja auch nicht mitmachen, dass das zurückgedrängt wird.
Also das ist kein Argument, da haben Sie vollkommen recht. Man muss selber was tun. Umgedreht müssen aber die Großen irgendwann mal an den Tisch zurückkehren. Also die USA muss mal wiederkommen und einige müssen überhaupt erst mal das erste Mal erscheinen.
Ich kann ja hoffen, obwohl meine Hoffnung nicht sehr hoch ist, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Ich glaube, das Irrationale hat in der Politik im Augenblick große Konjunktur in Europa oder in Amerika. Aber trotzdem, sage ich mal, sind diese Menschen nur bis zu einem gewissen Grad in der Lage, die Dinge zu ignorieren. Wir sehen ja auch die Umweltkatastrophen in Amerika nehmen zu. Das heißt, auch da ganze Regionen wie Kalifornien, also ganz wichtige Staaten, die ja so groß sind wie Frankreich oder wie Großbritannien, auch von ihrer Wirtschaftskraft zum Teil größer sind, diese scheren aus und sagen, wir machen den Unsinn nicht mit. Das heißt, wir versuchen auch individuell in Amerika etwas zu tun. Dieser Prozess ist nicht hoffnungslos. Ich glaube schon, dass gerade auch die von der Leyen mit ihrer ersten Geschichte, dem Green Deal für Europa, am Anfang wurde gemeckert, viel zu wenig. In Deutschland wird gemeckert, auch hier zu wenig. Aber es zeigt sich, gemessen an dem, was die anderen an Bewegung vorlegen, im Schneckentempo, sind wir nicht so schlecht. Und hier muss der Druck auch erhöht werden, das noch schneller zu tun, damit wir das Modell liefern, wo man sagen kann, Wohlstand und Klimaschutz sind kombinierbar.
Reden wir doch ein bisschen über Geld. Herr Lochthofen, haben Sie schon mal mit Aktien gehandelt, Geld in Aktien angelegt? Das ist eigentlich eine private Frage, aber vielleicht können Sie trotzdem beantworten, weil das nächste Thema ja damit zu tun hat.
Ja, ich sage jetzt mal, ich bin da sehr konservativ. Ich liege da höchstwahrscheinlich im Durchschnitt der Deutschen. Man wundert sich über die sozialen Entwicklungen in dieser Welt. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat man doch Bedenken, dass die schönen Rechnungen, die da immer vorgelegt werden, die ja immer so aussehen, wenn Sie heute X einzahlen, haben Sie morgen mit zweimal X mindestens, dass das dann wirklich so funktioniert. Wir haben es ja nicht nur bei der Finanzkrise gesehen, wie plötzlich vieles weg ist und Menschen, die sich darauf verlassen haben im Alter, dann sag mal, von diesen Ersparnissen in Aktien angelegt.
Also Sie haben auch mal in Aktien angelegt. Also wenn Sie sagen konservativ, kann es sein, dass Sie auch konservativ in Aktien angelegt haben vor 20 Jahren.
Selbstverständlich, ich würde das Risiko für meinen Teil zumindest immer sehr minimieren und damit bin ich nicht interessant für die Spekulanten. Ich bin weiterhin der Meinung, die Spitze der Aktien, das ist Spekulation und die muss natürlich besonders beäugt werden, weil sie uns natürlich schnell vor die Wand bringen.
Genau, das hat sich Finanzminister Olaf Scholz gedacht. Deswegen gibt es jetzt ja die geplante Finanztransaktionssteuer. Und schwieriges Wort, das haben wir nur davon, dass wir so oft aussprechen. Auf jeden Fall ist das jetzt nun eine Sache, wo es ja nun heißt, na endlich, kommt zwar vielleicht 20 Jahre zu spät, sagen die einen, die anderen kritisieren schon wieder und sagen, na ja, im Grunde sind jetzt vor allen Dingen die Aktienhändler betroffen, die kleineren, auch die Altersvorsorgesparer und die Hochfrequenzhändler und die Daytrader, die großen Fische sind wieder mal ausgenommen. Ich habe mich bei all dem Durchlesen dann gefragt, ja, was ist denn nun dran? Ist die jetzt nun gut oder ist die nun schlecht, wenn die Steuer kommt?
Ja, selbstverständlich, sagen wir, ist das ein ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber wie so oft. Und leider, sage ich mal, von einem Minister, der Sozialdemokrat ist, viel zu klein. Das ist im Augenblick der Konsens in diesem Land, aber wenigstens ein kleiner Schritt. Aber im Großen und Ganzen löst das Problem nicht. Wir müssen natürlich an diese großen Milliarden, die hin und her geschaukelt werden zwischen den Spekulanten ran, weil es ist ja nicht einzusehen, warum eine Krankenschwester oder ein Busfahrer Steuern zahlt und die anderen mit enormen Gewinnen davonkommen und das nicht machen im Milliardenbereich. Das ist ja genauso wie bei diesen ganzen, sag ich mal, Steuerfragen, wenn es um große Erbschaften geht, wenn es um große Vermögen geht. Das muss einfach geregelt werden, weil wir nachweislich ja in den letzten 20 Jahren ein Auseinanderklaffen haben. Das heißt, die Leute, die ohnehin schon sehr reich waren, sind noch viel schneller, viel reicher geworden als der Rest der Bevölkerung irgendwas von der guten Entwicklung in diesem Land hatte. Das heißt, dieser Einstieg ist wichtig, aber da muss Druck erhöht werden, da muss viel mehr rein, da müssen auch die großen Internetkonzerne viel stärker besteuert werden, etc., etc. Also sehr viel auf diesem Gebiet zu tun und das, was jetzt gemacht worden ist, was Olaf Scholz da vorgeschlagen hat, ist nur wirklich nur eine Anzahlung, nicht mehr und nicht weniger.
Aber immerhin, es ist eine Anzahlung, das halten wir mal so neutral fest.
Seltsamerweise sehr, sehr lange solche Sachen durchzusetzen, das ging mit Hartz IV viel schneller in diesem Land.
Apropos Hartz IV, deswegen ist ja auch mal eine Bewegung wie die Linke zustande gekommen, ja, die dann eigentlich die damalige PDS schon tot gewesen ist. Mit den Hartz IV-Reformen sind sie dann wieder auferstanden. Und die Linke regiert ja nach wie vor geschäftsführend auch mit unser Land Rot-Rot-Grün. Jetzt auf dem Parteitag der Linken in Thüringen, in Erfurt, ist nun beschlossen worden, auf die Karte Minderheitsregierung zu setzen. Und zur Erinnerung, 4 Stimmen zur Mehrheit fehlen, aber will es eben trotzdem probieren, dann mit wechselnden Mehrheiten Beschlüsse durchzusetzen. Könnte das ein interessantes Experiment werden oder ist das ein hochriskanter Weg, der da jetzt eingeschlagen wird?
Naja, wir wissen es nicht. Ich hätte gerne auf dieses Experiment verzichtet und für eine klare Mehrheit in Thüringen plädiert. Der Wähler hat diesen Unsinn angerichtet. Es ist nicht die Politik, die daran schuld ist, wobei die meisten Menschen sagen Politik, Politik und kritisieren. Nein, die Wähler in Thüringen haben das angerichtet. Die haben zum Teil rechtsextrem gewählt, in größeren Scharen. Das führt jetzt nicht dazu, dass wir unregierbar werden. Das ist eine Sache, die weltweit zu beobachten ist und auch die Verantwortlichen immer wieder benannt werden müssen an dieser Stelle. Die Konsequenz daraus ist, dass die Linke natürlich nur eine einzige Karte hat oder Neuwahlen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, aber da, glaube ich, werden viele Abgeordnete nicht mitmachen, auch von der Linken nicht. Man weiß nicht, was hinterher übrig bleibt von den Parteien, von der SPD, von den Grünen, von wem auch immer. Das heißt, im Augenblick wird das der Weg sein. Ich hoffe, dass man tatsächlich über Sachthemen miteinander zusammenkommt. Also wenn es um die Rettung des Waldes geht, dürfte sich eigentlich die CDU und die FDP nicht entziehen der ganzen Verantwortung. Bei Lehrern, bei anderen Sachen. Also es gibt Felder, in denen man das ausprobieren kann. Und ich würde jederzeit empfehlen, das mal durchzuschauen, was die CDU in den letzten 4 Jahren in der Opposition oder 5 Jahren vorgeschlagen hat. Ich würde ein paar 1:1 ihre Vorschläge mal aufs Trapez legen und sagen, pass mal auf, jetzt machen wir das mal, jetzt sagt man Nein dazu. Das heißt also, es gibt Möglichkeiten, da weiterzukommen. Es ist jetzt schon bei der Finanzierung der Kreise, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt, da kann man schnell zu einer Lösung kommen. Und wenn da erstmal 2-3 Mal das geklappt hat, dann geht es auch leichter bei anderen Themen.
Wie gesagt, wir können ja nicht in die Kristallkugel schauen, müssen mal sehen, wie das funktioniert. Natürlich wird es auch so sein, dass man teilweise Mehrheiten mit den Stimmen der AfD bekommt.
Das ist nicht auszuschließen bei geheimen Abstimmungen, aber wenn man sich vorher in der Öffentlichkeit klar ist, dass möglicherweise die CDU oder die Teile der FDP oder wie auch immer da mitstimmen, es kann ja nicht sein, dass die FDP nur zum Beispiel in den Landtag kommt, um die Fliegen an der Wand zu zählen, die Abgeordneten dort sitzen. Das heißt, man muss da schon versuchen, miteinander irgendwas Vernünftiges zu machen. Ich glaube, die Wähler passen da ganz genau auf. Wer da nicht mitmacht und sich total verweigert, denn der Wahlkampf läuft ja schon wieder fürs nächste Mal, ja, der könnte die Rechnung bekommen dafür und wieder rausfliegen. Das sind ja Mehrheiten, die sind ja an einer Hand abzuzählen zum Teil.
Und interessant ist, wir haben jetzt im Vorfeld, bevor wir das Gespräch begonnen haben, gesagt, es gibt ja immer wieder neue Themen, die reinpurzeln. Ein Thema des Tages könnte sein die CDU in Sachsen-Anhalt, denn da gibt es einen Politiker, der vor ein paar Jahren als Ordner bei einer rechten Demo mit dabei gewesen ist. Und die Frage ist jetzt, wie die CDU jetzt nun damit umgeht. Also wird das jetzt rechtzeitig wieder eingefangen oder könnte das vielleicht noch ein bisschen explosiver werden für die CDU dort?
Naja, es ist nicht nur Ordner gewesen, sondern da gibt es mehrere Stränge, die in diese Richtung führen. Er war Mitglied einer Organisation, die im Vorfeld des Rechtsextremismus arbeitet. Er hat bemerkenswerte Tätowierung mit einer, sag ich mal, schwarzen Sonne, was letztlich ein Nazi-Symbol ist auf der Basis vom Hakenkreuz. Das heißt, der Mann ist schon etwas tiefer in den Dingen versumpft und die CDU, das ist in Bitterfeld wohl der Fall, und die CDU in Magdeburg meint, na ja, es sind Jugendsünden und so weiter. Da muss man genau aufpassen, wenn sich eine Entwicklung in diese Richtung weiter ergibt, werden wir in Ostdeutschland zu Recht wieder scheel angeschaut, weil hier dann die CDU sich stark öffnet in Richtung Rechtsextremismus. Ich glaube, das wird ihr nicht helfen im Verhältnis zur Konkurrenz zur AfD. Die wird schon die Schäfchen an dieser Stelle einsammeln. Es wird eher ihre Möglichkeiten im demokratischen Spektrum mindern, denn die Westverbände, die Zentrale in Berlin, wird das nicht gutheißen. Das heißt, wir sind hier wieder in einem Experimentierfeld negativer Richtung und die CDU in Sachsen-Anhalt muss aufpassen, dass sie nicht völlig abrutscht. Es ist ja nicht zu übersehen, der Ministerpräsident äußert sich gar nicht dazu, weil es natürlich im Hochnot peinlich ist, was seine Partei da veranstaltet.
Wird sich gerade am heutigen Montag Thema bleiben und auch vielleicht die Woche mal sehen, wie das Krisenmanagement da jetzt funktioniert. Sie haben es schon angesprochen, innerhalb der CDU muss man abwarten. Kommen wir noch zu einem, ja, man sagt immer so schön, weicheren Thema. Sie als Zeitungsmacher hätten es wahrscheinlich mit einem großen Bild auf die letzte Seite gesetzt. Da wäre dann ein Waschbär abgebildet. Und wenn die Welt aus Schlagern bestehen würde, würde man den Schlager nennen, kommt ein Waschbär zum Weihnachtsmarkt. Genau das ist nämlich in Erfurt passiert. Das war vor ein paar Tagen. Und wird, naja, Schlager enden ja nicht so, aber in der Realität endet so. Kommt. Und er wird erschossen. Wir müssen das aber zusammenfassen. Also es gab wirklich einen torkelnden Waschbär auf dem Fischmarkt, was glaube ich. Er wurde da gesichtet. Er wurde auch dann eingesammelt, wurde dann irgendwo hingebracht, wurde erschossen. Und wenn man das alles, das ist ja wie gesagt ein kleines Thema in Anführungszeichen, aber interessant natürlich trotzdem.
Und die Stadtjäger bekommen jetzt Morddrohung.
Ja, also da ist immer die Frage, was man daraus lernen kann. Also einmal natürlich, wahrscheinlich wissen die Experten da mehr, warum wird der erschossen? Wegen ansteckenden, möglichen ansteckenden Krankheiten. Also haben Sie sich da...
Der Waschbär wird sozusagen in seiner Ausbreitung als Schädling mehr oder weniger betrachtet. Und wenn Sie die Abschussstatistik der Jäger in Thüringen oder in Hessen oder wo auch immer lesen, dann werden Sie Zehntausende dieser Tiere sehen. Das ist auch nicht für viele nicht lustig, wenn die erstmal sich irgendwo eingenistet haben, heben die einmal das Dach ab. Und es ist schon ein Thema, ein richtiges.
Aber haben Sie jetzt schon mal, ich habe noch nie einen Waschbären rumlaufen sehen, also eine Matte, ja, echt?
Ja, das ist schon. Und auch der Nachbar hat gerade einen gehabt. Also das heißt, die sind hier in der Stadt richtig präsent. Sie können, wenn Sie höchstwahrscheinlich im Internet mal schauen, können Sie ein paar schöne Aufnahmen von Innenhöfen in Erfurt sehen, wo die auf dem Baum sitzen und am Tag erstmal ein bisschen dösen und dann abends wieder unterwegs sind. Also eigentlich ein sehr nettes, possierliches Tier aus der Ferne, sag ich mal, und fast sympathisch in jeder Hinsicht. Was mich bewegt, wenn ich das Thema höre in Erfurt, wie heute Kommunikation funktioniert. Das heißt, man hat beim Rupfi letztes Jahr alles richtig gemacht.
Also den Weihnachtsbaum, ich muss ja sagen, das war ja ein Baum, um den es hier ging.
Ja, ein Baum, ja. Der wurde aufgestellt und ein Teil der Leute, wie immer, regte sich sofort auf. Dann hat man das Ganze gekippt und hat es zu einem netten Gag gemacht, das Ganze. Und am Ende waren die Emotionen voll auf der Seite dieses Baumes und die Erfurter sind sogar über einen Schlagzeilen sehr positiv erwähnt worden. Das mit den Waschbären ist eher eine negative Geschichte. Das heißt, dass viele, die heute mit Öffentlichkeit, mit Darstellungen der Öffentlichkeit zu tun, überhaupt nicht mehr verstehen, was da eigentlich passiert, dass da eine große emotionale Aufladung sofort da ist in der Öffentlichkeit. Wenn so ein konkreter Waschbär, der sich da ein bisschen komisch benommen hat, möglicherweise etwas in den Resten der Pappbecher gefunden hat und etwas angetrunken war. Das heißt, da ging es nicht um Seuche und nicht Gefahr, sondern mit Verweis auf irgendwelche Regeln, sogar die Europäische Union ist bemüht worden, ist er dann erschossen worden. Das kann man heute nicht mehr machen, das ist vorbei. Das heißt, jeder, der das macht, muss damit leben, dass er negative Schlagzeilen hat, weil die Emotionalisierung im Internet und insgesamt in der Öffentlichkeit sehr hoch ist bei solchen Sachen. Und insofern, sage ich mal, würde ich jedem empfehlen, immer wenn sowas passiert ist, die Flucht nach vorne anzudrehen, wie bei Rupfi.
Also Grüße an den Stadtsprecher Daniel Baumbach, wie er strategisch jetzt vorgehen soll.
Ich glaube, das hat er nicht so richtig überblickt. Auch in der Stadt hat man das nicht überblickt, dass das hinterher als Makel an dieser Stadt hängen bleibt, dass das sogar deutschlandweit beschrieben wird und so weiter. Das heißt, die Aufgabe von Leuten, die mit Kommunikation hier in der Stadt arbeiten, ist ja, die Stadt gut nach außen hin darzustellen. Und das lässt sich in so einer Sache fast nicht machen, sondern man muss dann einbinden. Den NABU, den Umweltschutz, alle fragen, wer übernimmt den Bären, wer kann die Patenschaft übernehmen, wer hat vielleicht erstmal eine Zwischenmöglichkeit und so weiter. Das reguläre Werk, Verweis auf irgendwelche Verordnungen, dass da jemand erschossen werden muss, so nützt einem da gar nichts. Man steht dann am Ende da als Tierquäler. Und mit negativen Schlagzeilen.
Aber Herr Lochthofen, ist das nicht genau nervig eigentlich, wenn es die Verordnung gibt und die Regelung, dass man inzwischen immer noch ein bisschen Lametta drumherum machen muss, damit es gut aussieht?
Nein, das ist nicht nur Lametta, sondern es gibt heutzutage, sagen wir, Irrationalitäten in der Öffentlichkeit, die muss man einfach als zur Kenntnis nehmen. Sehen Sie, der normale Städter denkt doch, dass der Schnitzel als verpackt auf die Welt kommt. Das heißt, dass da täglich in Nora irgendwo Tausende Tiere geschlachtet werden, davon hunderte Schafe, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er nimmt es nicht mehr wahr, das ist outgesourced von ihm. Aber dass möglicherweise auf dem Otterfer Übungsplatz eine Wölfin ein paar Schafe reißt, das wird zum Schlagzeile, das wird zum Thema. Das heißt, wir müssen lernen, es betrifft vor allem diejenigen, die in der Kommunikation arbeiten, dass es gewisse Themen gibt und Abläufe, die kann man nicht kontrollieren dann, die sind dann negativ. Da kann ich sagen, es interessiert mich nicht, der Sprecher der Stadt, der wird ja nicht gewählt wie der Oberbürgermeister. Aber der Oberbürgermeister, der muss darauf achten. Solche Sachen bleiben unter Umständen stärker hängen als irgendeine politische Entscheidung. Insofern muss man es umdrehen und versuchen, eine positive Story zu erzählen aus der ganzen Geschichte.
Also Sie hätten die Patenschaft für den Waschbären, Entschuldigung, Sie hätten die Patenschaft für den Waschbären übernommen, wenn Sie jetzt noch Chefredakteur der TA gewesen wären, hätten Sie da eine große Nummer draus gemacht.
Ich hätte nicht als Zeitung die Patenschaft übernommen, aber ich hätte erstmal geschaut, wer kann helfen in so einer Situation. Gibt es schon Geschichten, wo geholfen worden ist? Das heißt also, dass das Ganze kein dramatisches Ende nimmt. Alles, was mit Totschuss endet, ist nicht gut in so einer hochkomplexen, zivilisierten Welt. Insofern sage ich mal, muss man einfach sagen, nicht professionell gearbeitet an dieser Stelle.
Herr Lochthofen, ich bedanke mich für diese Einschätzung. Das war unser Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen Tage und gleichzeitig einen Ausblick haben wir ja auch gegeben. Wir werden uns wieder sprechen, wieder in Vertretung für Kollegen Carsten Rose, am kommenden Montag. Dann ist dann schon wirklich kurz vor Weihnachten und mal sehen, was dann kommt.
Sie haben eine rote Mütze an. Wir sehen es zwar nicht, aber wir würden uns freuen.
Ich habe auf jeden Fall deine rote Mütze auf. Ich bedanke mich für das Gespräch und kommen Sie gut durch die Woche. Ich
freue mich. Die nächste Woche wartet auf uns.